ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC und zum zweiten Teil unseres Mindfuck Deluxe Zusammenfassung von Dingen, die das Hirn macht, dass es eigentlich vielleicht nicht tun soll. Also vielleicht, ja, oder, na, ja, manche Sachen sind auch nützlich,
ja,
aber
das
Fallstricke des eigenen Geistes.
Mhm. Genau.
Betitel ich das jetzt mal. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Mhm. Also wir haben zumindest eine lange Liste von Dingen letztes Mal schon besprochen, aber wir haben noch ungefähr eine nochmal so lange Liste, circa.
Ja, ungefähr.
Ungefähr. Und da wird es jetzt auch so ein bisschen darum gehen, welche internen Fallstricke wir unseren Charakteren so stellen können. Das macht natürlich immer am meisten Spaß. In der letzten Folge haben wir uns ja vor allen Dingen damit beschäftigt, was halt irgendwie das eigene Gehirn einem beim Schreiben und Feedback kriegen so antun kann. Das ist natürlich immer nicht so witzig. Mhm. Aber seinen Charakteren Sachen antun ist natürlich immer hervorragend lustig.
Ja. Wobei es halt auch darum geht, dass die Hirne der Leserschaft gegen sie zu verwenden, um die Effekte zu erzeugen, die man gerne hätte.
Was so ja, aber das ist ja, ne, für den kleinen sadistischen Kern ist das ja auch hervorragend.
Genau. Ja.
Und dann machen wir noch ein bisschen veröffentlichen. Dann, also Dinge, die einem immer noch passieren können, wenn das fucking Buch schon fucking veröffentlicht wurde. Weil es ist ja nicht so, als würde das Hirn dann Ruhe geben.
Ja, genau. Ja,
machen wir doch erstmal was Schönes. Fangen wir doch mal mit den Sachen an, die man seinen Charakteren oder dem Leser einfach absichtlich antun kann, bevor wir wieder dazu übergehen, was das eigene Hirn einem unabsichtlich antut.
Ja, ich wollte vorher noch erwähnen, dass ich, als ich ein hübsches Cover Titelbild für unsere für diese Folgen gesucht habe, bin ich auf einen Cognitive Bias Codex gestoßen, in dem sämtliche bisher beobachteten kognitiven Verzerrungen schön sortiert nach so Thema drinstehen, weil das sind irgendwie 180 oder sowas. Und da wird man ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen überwältigend. Diese Anzahl.
Also. Ja.
Und da ist aber eine sehr nette Person hingegangen und hat das so in vier Hauptgruppen unterteilt. Das ist, was wir uns merken, was wir tun, wenn wir es eilig haben, was wir tun, wenn wir zu wenig Informationen haben. Und was war das vierte? Was wir tun, wenn die Dinge keinen Sinn ergeben. So, das sind so die vier Obergruppen und da gibt's noch so ein paar Untergruppen, die halt auch nochmal kognitive Verzerrungen nach Geschmack so ein bisschen zusammenfassen, weil das haben wir in der letzten Folge ja auch schon erwähnt, dass viele oder einige kognitive Biases, die wir beschrieben haben, auch schon recht ähnlich sind mit anderen. Also das ist so alles nicht so unbedingt hundertprozentig scharf voneinander abtrennbar, diese Biases. Und da sind die halt zusammengefasst nach Bedürfnis oder nach dem, was das Gehirn versucht zu erreichen, indem es diese Abkürzung nimmt. Und ich habe gesucht nach einer deutschen Version, die habe ich nicht gefunden. Es gibt sie also leider nur auf Englisch. Und es ist auch so, dass für die allermeisten Biases es gar keinen deutsche Bezeichnung gibt, weil sich auch die Psychologen-Community so ein bisschen darauf geeinigt hat, wir sprechen jetzt Englisch. Früher war das mal Latein, heute ist es Englisch, wie sich die Wissenschaftlerinnen miteinander unterhalten. Aber ja,
ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nachteilig finde, weil Englisch lernen ist immer noch besser als Latein lernen. Aber das mag nur mein kleines gymnasiumstraumatisiertes Ich sein, das da aus mir
nee,
spricht.
Nee, Englisch ist mir auch deutlich leichter gefallen als Latein. Aber ja, ich hatte mir ganz kurz für so eine Nanosekunde überlegt, vielleicht übersetze ich es, aber dann dachte ich mir, nein, nö. Also wenn ihr noch mehr über kognitive Verzerrungen wissen wollt, könnt ihr da in der Wikipedia, da sucht ihr einfach nach kognitive Verzerrung, wikipedia.de, da stehen dann auch Sachen auf Deutsch drin. Also natürlich, weil es ist ja die deutsche Wikipedia. Und ja, das war es dann auch schon, was ich irgendwie noch so
vorausschauen wollte. Wir haben ja letzte Folge auch für die meisten Sachen schon versucht, irgendwie so eine deutsche Approximation zu finden. Vielleicht kann man dann da auch mal irgendwie nachgucken. Aber das Bild ist tatsächlich sehr hübsch. Ich habe mir das auch schon angeguckt und es hilft schon sehr, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht mehr ganz so unübersichtlich. Ne? Hat mal jemand versucht, das denn irgendwie, also wir haben natürlich auch versucht, das in Kategorien einzuteilen, aber unsere Kategorien sind jetzt halt eher so nach Schritten im Schreibprozess und nicht unbedingt nach Bedürfnissen organisiert. Und von daher macht das wissenschaftlich und psychologisch wahrscheinlich sehr viel mehr Sinn. Auf jeden Fall ein sehr hübsches Bildchen.
Genau, ist auch farblich nett, so gutes Design.
Ja.
Aber kommen wir doch mal zu den Charaktersachen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich suche ja immer nach neuen Dingen, die ich meinen Charakteren antun kann.
Ja, wobei, genau. Also die ersten Effekte, die ich habe, ist der Halo- bzw. Horn-Effekt und das Priming. Also Halo ist der Heiligenschein, Horn, das Teufelshörnchen.
Ich dachte, das wären tatsächlich Namen von
Leuten. Nee. Das wär schon schön gewesen, so eine Arbeitsgemeinschaft Halo und Horn. Das hätte schon Charme, aber nee, das sind die Namen.
Ich fand, das klang wie eine Anwaltskanzlei.
Halo
und Horn, Familienrecht.
Ja, das ist doch mal eine Idee für eine Geschichte, würde ich sagen.
Nee.
Ja, aber jedenfalls, das bedeutet, dass ein, beziehungsweise ne, Priming geht in die gleiche Richtung. Das habe ich schon mal, wo habe ich das erzählt? Ich habe schon mal über Priming in einem Podcast erzählt, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist so, dass man sich ein Stück weit die Informationen im eigenen Gehirn so vorstellen kann, dass die auf einen Stapel gelegt werden. Das heißt, die neue Information kommt oben auf den Stapel drauf und dann die nächste wieder oben drüber und wieder oben drüber. Und alles, was man sich gerade mit beschäftigt hat, wird aus dem Stapel unten rausgeschoben und oben wieder reingelegt. Und je weiter oben was in diesem Stapel drin ist, desto leichter fällt es uns daran zu erinnern und desto automatischer greift das Gehirn darauf zu. Da kommt auch Anchoring her, also das Verankern. Das ist, wenn du in einem Gerichtsprozess irgendwo mal irgendeine Zahl sagst. Du sagst irgendeine Zahl. Sei es 15, 15 und auch egal, wer die sagt. An dieser Zahl, diese Zahl kehrt in der Verurteilung wieder. Die findet sich entweder in der Höhe des Strafgeldes oder in der Höhe der Gefängnisstrafe, der Länge der Gefängnisstrafe, die eingeführt wird. Und da wurde das, glaube ich, zum ersten Mal entdeckt, dieser Effekt. Und ja, das ist halt auch ein bisschen Priming. Das heißt, die Richterin sucht nach irgendeiner Zahl, um zu betiteln, was jetzt irgendwie getan werden muss und greift dann auf die erste Zahl zu, die sie letztens noch gehört hat. Und das ist alles unbewusst, das ist alles ganz, ganz spannend. Aber jedenfalls ist das halt bei deiner Leserschaft dann auch so. Das heißt, wenn du einen Charakter einführst, das ist ja auch binsenweisheitsmäßig so, der erste Eindruck färbt alles, was später kommt. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden als super nett und freundlich und überhaupt einführst und alles, was diese Person tut, auch positiv framest, das heißt, die anderen Charaktere reagieren positiv darauf, bewerten das positiv und so kannst du dann halt erreichen, dass auch ein Charakter, der sich dann später nicht mehr so positiv verhält und der irgendwie so nach und nach sich in einen Bösewicht wandelt oder sich als Bösewicht herausstellt, dass von diesem Charakter trotzdem immer noch, da ist immer noch ein guter Eindruck vorhanden. Das fällt der Leserschaft dann schwer, das irgendwie zu verarbeiten, dass diese Person was Negatives getan hat und vielleicht doch nicht so toll ist. Und da kannst du dann halt auch deine Leserschaft emotional so ein bisschen involvieren, so auf eine gemeine Art und Weise. indem du ihnen halt diesen Charakter gibst und sie dazu bringst, den zu mögen, Dinge zu entschuldigen, die er tut, und dann das immer weiter so zu strapazieren und zu strapazieren, bis du sie irgendwann in so einem moralischen Konflikt drin hast. Was halt nett ist, und das geht halt natürlich auch zwischen den Charakteren. Ne? Und du hast das ja so ein bisschen verwendet, jetzt in deinem aktuellen Projekt, da bei dem Bösewicht Baron, der,
ja, das stimmt.
Ich spoiler zu viel, wenn ich da jetzt mehr so sage. Ne?
Ja, also ich glaube, so die ersten Interaktionen, die man mit ihm sieht, sind halt so ein bisschen, weiß man noch nicht, und danach ist er halt irgendwie erstmal nett und dann gucken wir mal. Aber es ist halt definitiv auch so ein Ding in der Versammlung, ne? Das erste Mal, wenn halt Wagner zum Beispiel auf Faust trifft, ist es ein sehr freundschaftliches Gespräch eigentlich. Und da gibt's halt nur so eine ganz winzige kleine Note von, es fühlt sich irgendwie komisch an, die ich nachher noch so ein bisschen da reingebracht habe und reinbringen musste, weil ich halt da auch irgendwie, ne, so ein bisschen das Problem hatte, dass, ja, es dauert sehr lange, bis Wagner tatsächlich irgendwie denkt, Faust hat vielleicht nicht seine besten Interessen im Blick, eben weil er sich halt irgendwie so als väterlicher Mentor ihm halt präsentiert, aber es war halt so, er war halt zu wenig misstrauisch am Anfang. Und dann musste ich da noch mal ein bisschen nachjustieren, weil ansonsten ist es tatsächlich so, der Charakter, der am Anfang halt sympathisch rüberkommt, da ist das dann halt irgendwie so anscheinend, also auch in dem Beta-Feedback immer so gewesen, oder zumindest manchmal, nicht immer. Manche Leute mochten den auch von Anfang an nicht. Das scheint halt irgendwie, es scheint halt auch Leute zu geben, die so ein bisschen wie ich funktionieren und Leuten erstmal misstrauisch gegenüberstehen, die irgendwie nett sind. Aber ne, das dann halt so, ja, aber der ist doch eigentlich der Gute in der Geschichte. Und man sich denkt so,
ja,
vielleicht auch nicht wirklich.
Ja, und man sieht halt, beziehungsweise man kann diesen Effekt auch dahingehend verwenden, dass man hingeht und so ein Bösewicht macht, der so zwei Gesichter hat, der so sich aussucht, zu wem er freundlich ist und zu wem er nicht freundlich ist, und diese beiden Gruppen quasi streng getrennt sind. Das heißt, die Leute, mit denen er super nett umgeht, sehen nie, wie scheiße er mit anderen Leuten umgeht. Und das ist auch eine sehr beliebte Taktik von Leuten, die ihre Lebenspartner oder Kinder gerne irgendwie misshandeln wollen. Die sind nach außen super nett und total cool, und erst hinter verschlossenen Türen zeigen sie irgendwie, was sie eigentlich vorhaben. Und das führt halt dann auch dazu, dass die Ziele der Gewalt und der Boshaftigkeit von dem Rest der Welt isoliert sind, weil im Rest der Welt ist dieser Bösewicht und dieser Gewalttäter halt hoch angesehen und beliebt und so. Und das ist ja auch in den Medien zu beobachten, wenn dann wieder sich irgend so ein reicher, weißer, älterer Mann an irgendwelchen nicht so reichen, nicht so weichen, nicht so Männern vergriffen hat, dann kommen erstmal irgendwie alle aus den Löchern und sagen, wie, aber der ist doch so nett und der ist doch, also nein, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Und sowas kann man halt auch, ne, es ist ekelhaft und es ist bedauerlich und es ist schade, dass das existiert, aber es ist halt, Menschen funktionieren so, und von daher funktioniert halt auch dieser Trick, dass du das halt auch benutzen kannst, um Bösewichte aufzubauen, die eben mehr Chancen haben, mit ihren Sachen durchzukommen, indem sie halt gezielt freundlich sind und ihre Gewalttaten zum einen verstecken, und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, Gewalt anzupassen an das, was geduldet ist. Weißt du, wenn du so diese Plausible Deniability hast, also ich weiß immer nicht, was das auf Deutsch heißt. Wenn du es plausibel leugnen kannst und sagst, ach, das war doch nur ein Witz, ach, das habe ich doch gar nicht so gemeint, ach, jetzt stell dich mal nicht so an, dann lassen halt auch die Leute, die eine gute Meinung von jemandem haben, dem noch viele Boshaftigkeiten durchgehen, die er dann doch zeigt, weil er eben sagt, so, ach, das war doch nur ein Witz, das war doch nicht so gemeint, die ist doch bloß zu sensibel, die versteht doch bloß keinen Humor und sowas. Also da kann man kann man ordentlich mitspielen und seinen Bösewichten noch ein bisschen mehr, naja, ich würde jetzt nicht sagen Tiefe geben, aber halt nicht so jemanden machen, der einfach durchweg immer nur böse und gemein zu jedem ist, weil das ja auch schon so ein bisschen flach ist. Mhm. Und Helden kann man halt eben damit so ein bisschen, so einen kleinen Wermutstropfen reintun, indem man sie ein bisschen fragwürdige Sachen machen lässt und das aber positiv framed und dann natürlich vielen Lesern wird das einfach an denen vorbeigehen, weil wir auch gesellschaftlich so ein bisschen dazu konditioniert sind, das durchgehen zu lassen, weil wir haben viele einflussreiche Menschen, die nicht so besonders gute Menschen sind und die natürlich darauf bestehen, dass wir alle lernen, dass es wichtig ist, das Gute zu sehen und ne, wie Luke Skywalker über seinen Vater, da ist noch Gutes in ihm, ich weiß es, das hochzuhalten. Und die Leute, die aber so ein bisschen empfindsamer sind, die kriegen dann mit, dass der Held irgendwie vielleicht doch nur eine düstere Seite hat. Und dann kann man den Leuten so ganz langsam ihren Helden wegnehmen, indem man so seine Rechtfertigungen immer fadenscheiniger macht und so. Also da kann man auch schön Psychospielchen machen mit der Leserschaft und mit den anderen Charakteren drumherum.
Ja, und ich finde es halt auch interessant, irgendwie Charakteren einfach so ein bisschen, naja, es ist ja auch so ein bisschen psychologische Komplexität eben mitzugeben, weil im normalen Leben funktioniert man oft eben nicht so, dass jemand nur der strahlende Held ist oder nur das Monster, sondern die meisten Leute sind irgendwo auf einem Spektrum. Mhm. Und sind halt irgendwie vielleicht in einer Hinsicht irgendwie sehr aufrechte, positiv eingestellte Leute, auf der anderen Seite aber auch völlig egoistisch, wenn es um irgendwas anderes geht. Mhm. Und sowas dann so ein bisschen aufzubauen und halt irgendwie so ein bisschen damit zu spielen, finde ich eigentlich immer ganz schön. Also so vor allen Dingen so Charaktere, ne, wie du gerade gesagt hast, so Charaktere halt erstmal sehr positiv darzustellen und tatsächlich vielleicht auch dabei zu bleiben, dass das theoretisch ja keine schlechten Menschen sind, so. Aber ne, dann immer so ein bisschen, aber trotzdem ihnen so ein bisschen auch so Dinge mitzugeben, wo man sich denkt, das war jetzt aber nicht nett.
Genau.
Weil ich finde halt, also ich habe halt lieber so ein bisschen so, also zumindest so ein paar graue Flecken in meinen Charakteren. Das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen realistischer, als der ist halt irgendwie nur böse und der ist halt nur toll und das zeichnet sie. Es ist so ein bisschen eindimensional, finde ich.
Ja, sehe ich auch so. Okay, kommen wir zum nächsten.
Ja.
Das wäre die Availability Heuristik, also die Verfügbarkeitsheuristik. Und Heuristik ist halt hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun, also für wie wahrscheinlich wir etwas halten. Und die Dinge, die stärker available, also stärker verfügbar sind in unserem Kopf, die letztens geprimed wurden, die sehr salient sind, also sehr sichtbar sind, das hatten wir letzte Folge, das mit der Salienz, und die sowieso schon mal unseren Confirmation Bias, unsere Bestätigungsverzerrung ansprechen, die verfügbar sind, das halten wir für viel wahrscheinlicher. Und die Dinge, die uns leichter zufliegen, kommen uns wahrscheinlicher vor. Das führt dazu, dass Leute Angst vor einem Terroranschlag haben, aber keine Angst davor haben, sich in ihr Auto zu setzen und mit 100 über die Autobahn zu fahren. Wenn die Wahrscheinlichkeit, auf der Autobahn mit 100 irgendwo einen Unfall zu erleiden, exponentiell höher ist, als die bei einem Terroranschlag drauf zu gehen. Weil wir uns halt an Terroranschläge mehr erinnern, weil die dann groß in den Medien kommen und so. Und die Unfallzahlen auf deutschen Autobahnen oder weltweiten Straßen sind halt irgendwie nur so eine Zahl. wo halt auch keine Individuen dranhängen. Während bei so einem Terroranschlag, oh, da waren irgendwie so und so viele Leute, waren in dieser Synagoge drin. Und dann weiß man, okay, das sind jüdische Menschen, die sind zu dieser Synagoge gegangen, die haben da gewohnt, die waren in dieser Gemeinde drin, die haben irgendwie einander gekannt und einander lieb gehabt. Und jetzt sind da irgendwie Leute gestorben, weil da irgendwie so ein Arschnazi mal mit der AK-47 reinhalten musste. Was soll denn die Scheiße? Das berührt viel stärker als, ja, 10.000 Verkehrstote. Da weißt du ja nicht, wer das ist. Und entsprechend hat man dann mehr Angst, bei irgendeinem Anschlag drauf zu gehen. Also gut, ist jetzt, die meisten Leute in Deutschland sind jetzt nicht jüdisch und gehen nicht in die Synagoge. Aber ne, auch irgendwelche islamistischen Kofferbomben und LKWs, die in den Weihnachtsmarkt reinfahren. Das ist so, ist, glaube ich, massentauglicherer Terroranschlag, vor dem die breite Masse mehr Angst hat. Und das, ja, davor hat man halt Angst, aber nicht davor, ins Auto zu steigen. Und hat eben dann halt auch die Vorurteile, dass Muslime, ne, gefährlicher sind als Nicht-Muslime, weil wir von Terroranschlägen gehört haben, die islamistische Terroristen gemacht haben, und denken dann, okay, das sind ja auch irgendwie Muslime und deshalb muss ja irgendwie, und dann sind wir halt misstrauischer, wenn irgendwie jemand im Flugzeug hinter uns sitzt und auf Arabisch spricht oder auf Türkisch oder in irgendeiner anderen Sprache, die wir mit einem islamischen, muslimischen Land verbinden. So, das sind eben Vorurteile, die halt in unsere Geschichten da reinfließen, wo wir überlegen, okay, wie plotte ich das jetzt? Was ist denn wahrscheinlich, dass passiert? Und da geht es jetzt nicht nur um Geschichten, in denen es um Terroristen geht oder Nicht-Terroristen, oder, sondern auch um...
Das ist eine begrenzte Anzahl von Geschichten.
Was eine begrenzte Anzahl von Geschichten sind. Aber es geht halt auch um Menschen, die anders aussehen als du und gegenüber die du vielleicht Vorurteile hast. Es geht Misogynie. Es geht um Ableismus. Mhm. Es geht um Ageismus. Also Vorurteile gegenüber Frauen, Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen, Vorurteile gegenüber Menschen von einem bestimmten Alter. Dass man einfach Sachen, die größer in den Medien vorkommen, die irgendwie in Witzen häufig erzählt werden, die irgendwie so als selbstverständlich hingenommen werden, an die erinnern wir uns leichter und halten sie dann auch für wahrscheinlicher, auch wenn es irgendwie mit unserer eigenen Erfahrung davon, wie so die Frauen um uns her sind, nicht übereinstimmen. Ne? Weil Ich kenne persönlich keine einzige Frau, die irgendwie 10 Millionen Schuhe besitzt und völlig ausrastet, wenn sie irgendwie eine hübsche Handtasche im Schaufenster sieht. Aber trotzdem ist es das Klischee, dass alle Frauen so sind. Ja, und irgendwie die Muslime, die mit uns zusammen Abi gemacht haben, das waren alles total nette, coole Leute. Und Die waren völlig, das waren normale Menschen halt. Die waren cool. Und trotzdem war es, als meine kleine Schwester dann mit jemandem zusammen war, der einen Namen hatte, der irgendwie nicht so wirklich deutsch klang, war das ich erstmal so, und habe mir erstmal so Sorgen gemacht und musste dann das erstmal hinterfragen, so, weil ich mir vorher noch nie Sorgen um meine Schwester und ihren Freund gemacht habe und dann festgestellt habe, so, ups. Da war wohl ein kleiner Rassismus in meinem Hirn. Den musste ich dann rauspflücken und wegwerfen. Das geht, das kann man machen. Aber das ist halt so spontan, auch so ein bisschen aus dem Bauch raus fühlt sich das an. Weil halt diese Vorurteile sich so natürlich anfühlen, weil von der Umwelt so getan wird, als wäre das normal. Es wäre das normal, dass Frauen immer Schuhe kaufen wollen, und normal, dass Muslime, muss man vorsichtig sein. Und das ist halt was, auf das man achten sollte, wenn man seine Charaktere entwickelt und denen Eigenschaften gibt und sich überlegt, okay, ich möchte jetzt irgendwie hier typischem, was weiß ich was, schreiben, typische Frau schreiben. Ist das dann wirklich jemand, der 1 Million Schuhe haben will? Oder ist das einfach nur eine ganz normale Person mit verschiedenen Interessen und irgendwie ihren eigenen Wertvorstellungen und ihren eigenen Bedürfnissen und ist irgendwie, was ist, ne, den typischen behinderten Menschen gibt es ja auch nicht. Das ist ja auch kein monumentales Ding, sondern wenn man da mal auf YouTube geht und sich so ein bisschen unterhält, sieht man, das ist super divers. Nicht nur, dass es halt super viele verschiedene Arten und Weisen gibt, wie man irgendwie als Mensch mit dem, was irgendwie als normal erwartet wird, kollidiert. Also es wird als normal erwartet, dass Leute Treppen steigen. Und wenn du dann aber einen Rollstuhl benutzt, kollidiert das ziemlich, wenn da keine Rampe ist. Weil man dich irgendwie halt in deinem Alltag behindert, indem man da keine Rampe hingebaut hat. Und so. Und gibt es auch Unterschiede. Manche sagen, ich bin behindert, andere sagen, ich bin ein Mensch mit Behinderung, wieder andere wollen dieses mit identifizieren sich überhaupt nicht mit diesem Wort. Und also, und das hast du halt in jeder Gruppe, außer Nazis. Nazis sind alle gleich. Nazis sind alle nur Nazis und sonst nichts. Und ja, und das ist halt was, das einem die Availability Heuristik so ein bisschen wegnimmt. Weil man so auf das Erste aufspringt, was einem einfällt, weil es sich auch so vom Bauch aus richtig anfühlt. Und es nimmt einem halt das weg, wirklich Diversität einzubauen und wirklich realistische Charaktere zu schreiben, die eben Individuen sind und nicht nur ein Surrogat der Vorurteile, die dir von deiner Gesellschaft beigebracht wurden.
Das war's. Ja, wobei, also ne, ich kann das, also ich unterschreibe natürlich alles, was du gesagt hast. Ich finde es allerdings manchmal auch umgekehrt interessant, über solche Denkmuster nachzudenken, so in Bezug auf Worldbuilding zum Beispiel, weil es mich halt immer so ein bisschen nervt, dass wenn halt so eine Fantasy-Welt, sagen wir jetzt mal so als Beispiel, aber für Science-Fiction gilt das genauso. Ne, du hast halt irgendwie die menschlichen Charaktere und der eine ist irgendwie aus Kultur A und der andere ist aus Kultur B und die sind halt irgendwie super divers und bla. Und dann hast du die Alien-Rasse XY und die sind alle gleich.
Oh ja.
Die haben alle die gleiche Meinung, die haben alle die gleiche Religion, die sehen alle gleich aus, die haben alle dieselben Riten.
Star Trek, in Star Trek, jede verdammte Alien-Kultur hat ihre eine Sprache und ihre eine Kultur, ne, weil eher Alien-Kultur, als wären da irgendwie die Erde der einzige Planet, auf dem es irgendwie diverse kleine Subkulturen und Meinungsunterschiede gibt und... Aber die Aliens sind, ne, alle
also
gleich.
Von daher finde ich es halt manchmal ganz nett, auch über so kleine Vorurteile nachzudenken. Zum Beispiel in Elysion gibt es zum Beispiel verschiedene Kulturen von Zwergen. So, ne? Und die haben halt Vorurteile gegenüber den anderen, weil, ne, das ist halt Dinge, die halt so in deinem kulturellen Gedächtnis halt so sind. Die einen wohnen halt irgendwie unter dem Berg und sind halt irgendwie so bekloppte Sprengstoffmixer und die anderen fahren halt irgendwie mit komischen Schiffen auf dem Meer rum und sind halt eigentlich mehr Fisch als irgendwas anderes. Und das sind natürlich irgendwie so kulturelle Klischees, aber so funktionieren ja Psychen einfach. Ne? Du hast halt gewisse Vorurteile gegenüber anderen Menschen. Wie war das bei Austin Powers? Ich hasse, wenn es zwei Dinge gibt, die ich hasse, dann ist es ungerechtfertigte Vorurteile gegenüber anderen Kulturen und die Holländer. So. Ne? Also, und natürlich sollte man das nicht übertreiben, es sei denn, man möchte halt einen Charakter zu einem sehr vorurteilsbehafteten Arschloch machen. Aber es ist halt niemand frei von diesen Automatismen. Und es ist halt einfach nur so eine Art und Weise, die man benutzen kann, finde ich, wenn man es nicht übertreibt, sondern ab und zu mal, um halt auch darzustellen, okay, auch die nichtmenschlichen Kulturen sind in sich irgendwie unterschiedlich. Das ist nicht nur, die Menschen sind total unterschiedlich, aber die anderen sind alle so eine homogene Masse, weil man zu faul war, sich dazu mehr auszudenken oder warum auch immer. Keine Ahnung, das ist mein böses Vorurteil. Haha. Aber ja, das wollte ich noch kurz anmerken, dass das natürlich sollte man Vorurteile in seiner Charaktererschaffung vermeiden, aber man kann halt mit so ein bisschen so diesem Impuls, ne, dass halt Psychen dazu neigen, halt ab und zu schnellen Vorurteilen zu springen, dadurch, dass sie das halt irgendwie als kulturell verfügbares Bild halt so im Kopf haben, kann man halt auch ein bisschen Worldbuilding machen, ohne dass jetzt zu übertreiben und seine Charaktere halt irgendwie sofort irgendwie arschig zu machen, weil es ist halt niemand perfekt und niemand komplett frei von sowas.
Genau. Nächster Punkt?
Ja, bitte.
Der nächste Punkt ist die Reziprozität. Die Gegenseitigkeit.
Das ist tatsächlich mal ein deutsches Wort. Das ist tatsächlich ja mal fast ein deutsches Wort.
Ich hätte auch Reciprocity schreiben können, aber dann dachte ich mir, warum? Wenn ich doch ein deutsch klingendes Fremdwort nehmen kann. Reziprozität ist die Gegenseitigkeit. Also das eine Hand wäscht die andere. Ich bin nett zu dir, also bist du nett zu mir. Und es ist so bei uns Menschen so ein bisschen einprogrammiert, wenn jemand etwas Nettes für dich tut, dann möchtest du dich dafür revanchieren. Du möchtest nichts schuldig bleiben. Du möchtest nicht das Gefühl haben, dass du irgendwie nur nimmst und nimmst und nimmst und nichts zurückgibst. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie du deinen Bösewicht und deinen Helden miteinander verstricken kannst. Indem du den Bösewicht hast, der halt etwas Nettes für den Helden tut. Und dann der Held so das instinktive Bedürfnis hat, sich zu revanchieren und auch nett zu sein. Und dann so ein bisschen so kann um den Finger gewickelt werden. Und es gibt auch einen Trick, um Leute sich gewogen zu machen, ist, indem man hingeht und sagt, würdest du mir mal einen Gefallen tun hier? Und dann um irgendwas Kleines bittet. Irgendwie ein Buchlein oder kannst du mir mal eben hierbei helfen oder Weißt du zufällig, was das ist? Und sich dann bedankt und so, weil dann die Person, die dich vielleicht irgendwie dir neutral gegenübersteht oder die dich vielleicht auch nicht leiden kann, kommt dann in eine sogenannte kognitive Dissonanz. Und kognitive Dissonanz ist, wenn unsere Überzeugungen und unser Verhalten widersprüchlich sind und in Konflikt stehen. Oder wenn wir widersprüchliche Werte haben und widersprüchliche Entscheidungen so in unserem Kopf treffen und so Bigotterie. Um bigott zu sein, muss man mit kognitiver Dissonanz gut umgehen können, indem man Dinge umdefiniert. Also ja. Und das beim Helden auszunutzen, der halt irgendwie, er mag den Bösewicht nicht besonders, aber dann kommt der Bösewicht und bittet ihn total lieb um einen Gefallen und bedankt sich total. Das kann dann den Bösewicht in der Wahrnehmung des Helden wieder so ein bisschen in so ein anderes Licht rücken, weil der Held sich natürlich denkt, ich mag den nicht, aber ich habe ihm einen Gefallen getan. Das widerspricht sich ja, weil wenn ich ihm einen Gefallen tue, dann kann ich ihn ja nicht so wenig mögen, weil sonst hätte ich ja was getan, das irgendwie meinen Vorstellungen widerspricht und meinem Selbstbild widerspricht, nämlich, dass ich doch nicht nett zu beschissenen Leuten bin und muss dann halt das Bild des Bösewichts anpassen, weil sein Bild von anderen Menschen anzupassen ist leichter als das Bild von sich selbst anzupassen. Und ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie man Bösewicht und Held irgendwie so die ganze Sache ein bisschen komplexer machen kann.
Ja, beziehungsweise ich sehe das halt, also man sieht das halt auch öfter in den Romance-Subplots, ne? Wenn du halt einen Romance-Subplot haben willst, wo die erste Begegnung halt so ein bisschen schief geht und sich die Leute halt irgendwie unsympathisch sind, ne? So Pride and Prejudice-mäßig oder so. Das ist ja ganz klassisch. Du hast Pride and Prejudice, die finden sich irgendwie unsympathisch. Dann tut Mr. Darcy was unglaublich Nettes für Elizabeth und das bringt sie dann dazu, dass sie sich denkt so, der hat was Nettes für mich getan. Irgendwie sollte ich mich jetzt revanchieren, aber eigentlich finde ich ihn doch doof oder finde ich ihn doch
nicht
doof.
Weil ich will mich ja revanchieren, also kann er ja so scheiße nicht sein.
Na, genau, das ist halt so dieses ganz klassische, der Typ, den ich eigentlich doof finde, hat was total Nettes für mich getan und jetzt bin ich in diesem dissoziativen Zustand, dass ich eigentlich für ihn auch was Nettes tun will, weil ich mich in seiner Schuld fühle, aber eigentlich finde ich ihn doof oder finde ich ihn doch nicht doof. So, ne?
Ja, da sind halt Leute, die überhaupt nicht auf emotionale Erpressung anspringen, deutlich im Vorteil, was so die soziale Selbstverteidigung angeht, weil so jemand wie ich, der da sitzt und da ist jemand und der ist evidenterweise irgendwie ein Arschloch und dann tut er was Nettes für mich und guckt mich dann an. Dann denke ich mir so, ja, schön, es war deine Entscheidung, was Nettes für mich zu tun. Ich habe dich nicht darum gebeten, also ich werde jetzt nicht Sein sagen, aber das ändert ja nichts an irgendwie all der anderen Scheiße, die du veranstaltet hast. Also die Jury ist noch nicht wieder zurückgekommen in der Beurteilung, ob du jetzt irgendwie scheiße bist oder nicht. Und ich kann in diesem Zustand wunderbar existieren.
Es reicht nicht, einmal jemandem das Leben zu retten, um Genozid wieder irgendwie zu entschuldigen. Wie bist du denn drauf?
Ja, ich hatte eine harte...
Bröckeln ja gerade sämtliche Redemption-Arcs der Kinogeschichte.
Tja, ich hatte eine schwere Kindheit, weißt du? Das erklärt verstehen. Auch so viel. Er hatte eine schwere Kindheit. Ach so, na, das befreit ihn natürlich von jeglicher Verantwortung für sein eigenes Verhalten.
Remember, I was sad.
Ja, genau. Furchtbar.
Anyway, apropos, ne? Remember, I was sad once. Mach mal den nächsten Punkt.
Der nächste Punkt ist die Empathy Gap, also die Empathielücke. Und das ist so, das kennt man wahrscheinlich auch von sich selber, wenn es einem gut geht und man ist total happy und so mit sich und der Welt, dann fällt es einem echt schwer, Leute zu verstehen, die nicht so wirklich happy mit sich und der Welt sind. Und das ist auch was, das so bei Depressionen auf eine extreme Art und Weise auftreten kann, weil ich halt, wenn es mir gerade so recht gut geht, ich dann irgendwie in ein altes Tagebuch von mir reingucken würde und sehen würde, wie ich mich da gequält habe und irgendwie so, ach, und alles so schlimm und alles so eine Katastrophe und dann kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie sich das angefühlt hat, obwohl das war, das ich selber gefühlt habe. Und es ist aber jetzt emotional so weit weg, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Und das ist halt so ein Punkt, dass wenn man Charaktere realistisch darstellen will und saubere, runde, organische Dispos haben will, muss man sich in diese Charaktere wirklich reinversetzen. Und dann zu wissen, dass das schwerer ist, wenn die Gefühlslage des Charakters sehr anders ist als das, wie man sich gerade selber fühlt oder wie man sich überhaupt jemals gefühlt hat. Weil wenn man noch nie depressiv war, dann weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Und dann ist es schwierig, das zu konstruieren und sich das sozusagen, ja, dieses Gefühl in sich so weit nachzubilden, dass man es dann nachher realistisch für einen Charakter beschreiben kann. Und ja, das zu wissen und zu sehen, wenn man in den Charakter nicht reinkommt, da nicht zu sagen so, ja, nee, ich verstehe den Charakter einfach nicht, oder oberflächlich zu bleiben, weil die Gefühle des Charakters einem halt so fern liegen im Moment. Das ist dann zu wissen, okay, es gibt die Empathy Gap, dann kann man sich hinsetzen und dann sagen, okay, ich muss jetzt diesen todtraurigen Charakter schreiben. Welche Filme könnte ich denn gucken, damit ich mich jetzt irgendwie mal für die nächsten 4 Stunden so richtig, richtig dreckig fühle und in den Charakter reinkommen kann? Ja.
Ich versuche gerade in meinem Kopf irgendwie Filme zu suchen, bei denen das funktionieren würde, weil ich nicht so oft traurige Filme gucke. Ich glaube, ich würde wie vor Vendetta gucken müssen wahrscheinlich.
Ja, ach na ja, es gibt ja genügend irgendwie Kriegsfilme und Filme, die irgendwie darstellen,
ja, nee, das funktioniert bei mir
wie beschissen Menschen eigentlich sein können, und das deprimiert mich. Ich meine, vielleicht reicht es auch einfach, die Nachrichten zu gucken. So, reicht bei mir oft, damit ich mir wieder so denke, so, warum tue ich mir das alles hier eigentlich an? Und ja, aber das halt zu verstehen, das ist eine Limitierung, eine Begrenztheit der menschlichen Fantasie, die da besteht. Und das bedeutet...
Könnte man aber natürlich auch für realistische Charakterkonflikte...
Ja, natürlich, nutzen. Natürlich.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann in irgendeiner Charakterentwicklungsfolge mal drüber gesprochen haben, dass man sich Gedanken machen sollte, wie könnten irgendwie zwischen Charakter A und Charakter B Konflikte entstehen aus dem Charakterhintergrund oder aus der Charakterinteraktion, ohne dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Drama ex machina irgendwie braucht. Und das kann ich mir gut vorstellen, wäre ja so ein ganz guter Punkt. So, der eine Charakter ist halt irgendwie gerade sehr happy, der andere aber nicht so. Mhm. Und sie kommen halt einfach nicht auf denselben Nenner in einem Gespräch. Und deswegen funktioniert das dann nicht, weil sie sich gegenseitig gerade nicht so sehr ineinander einfühlen können.
Genau.
Das erscheint mir ein realistischerer Konflikt als so ziemlich viel anderes, was man so machen könnte.
Auf jeden Fall. Und da ist es dann halt auch wieder notwendig, dass man sich gut in beide Charaktere einfühlen kann, um realistisch darzustellen, wie der eine Charakter den anderen nicht versteht. Beziehungsweise wie sie dann so aneinander vorbei existieren. Also das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, wo ich Method Acting total, total sinnvoll finde als Mittel, um sich selber beim Schreiben zu helfen. Wobei Method Acting ist Method Acting, ist das übertrieben, das so zu nennen? Man sich halt in die Körperhaltung begibt und irgendwie versucht, den mentalen Zustand des Charakters in sich zu reproduzieren. Das hilft halt super, die dann auch sinnvoll zu schreiben und sie besser zu verstehen und so. Ja. Genau. Nächster Punkt.
Ja, ich glaube, mit den charakterinternen Punkten sind wir jetzt schon durch, oder?
Dann kommen wir doch jetzt...
Kommen wir jetzt wieder zu Dingen, die eigene Psyche uns antut. Oh nein.
Genau, kommen wir zum Veröffentlichen. Und...
Obwohl, wir könnten ja tatsächlich, also ne, wenn wir tatsächlich eine Geschichte schreiben würden über einen Schreiberling, dann könnte man das auch dem Charakter antun, aber ist halt very specific.
Ja, ist very specific.
So. Naja, ein kleines Licht am Ende des Tunnels, aber egal.
Genau.
Sag mir, was passiert, wenn man veröffentlicht hat und warum das Gehirn einen dann immer noch...
Nee, es geht gar nicht darum... Moment. Es geht gar nicht darum, dass das einen das eigene Gehirn fickt, wenn man schon veröffentlicht hat, sondern was die Erwartungen angeht, wenn es ums Veröffentlichen geht und zu welchen Risiken man bereit ist und was für Erwartungen man an sich selber hat. Weil es gibt da den Survivorship Bias beziehungsweise den Outcome Bias, also die überlebenden Verzerrung und die Ergebnisverzerrung, dass wir sagen, wir hören viele Erfolgsstories. So von hier, ich habe irgendwie meinen Job hingeschmissen und habe angefangen zu schreiben und jetzt bin ich so erfolgreich, habe das in Self-Publishing gemacht und das hat alles so super geklappt. Und Mark Zuckerberg, der irgendwie aus dieser kleinen Idee, die er am College hatte, irgendwie jetzt ein Multimilliarden-Unternehmen gemacht hat. Das sind so die Stories, die in den Medien stehen. und die erzählt werden und wo man dann auch sagt, ne, hier Outcome Bias, Ergebnisverzerrung, das, ja, es hat ja funktioniert. Das heißt, es war keine schlechte Idee, weil es hat ja funktioniert. So, das ist auch gerne, dass Leute sagen, ja, deshalb spielt man Lotto, weil man könnte ja gewinnen und es gewinnt ja immer schon mal jemand. Und weil ja immer schon mal jemand gewinnt, denkt man, es ist eine gute Idee, Lotto zu spielen. Aber es ist eine scheiß Idee, Lotto zu spielen, weil das so unwahrscheinlich ist, dass man jemals irgendwas gewinnt, dass die allermeisten Leute, die Lotto spielen, mehr Geld verlieren, als sie jemals gewinnen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ja auch die einzige Möglichkeit, wie diese millionenschweren Gewinntöpfe zusammenkommen. Nämlich, dass da umverteilt wird von all den vielen Leuten, die sich so ein Lotto-Ticket kaufen, zu der einen Person, die dann irgendwie mal einmal im Monat gewinnt. Ne? Aber wir hören...
Im Rollenspiel sagt man, der Unterschied zwischen Heldenmut und Dummheit liegt nur im Ergebnis.
Genau. Und das ist halt, es wird einem halt dann erzählt, so, ja, jetzt sei doch nicht so, jetzt geh doch, trau dich, mach das, tu das, investier dein Geld da rein, mach diesen Lehrgang, setz deine Prioritäten um, weil sonst wirst du ja nie erfolgreich. Und guck, die haben das gemacht und das hat für die auch funktioniert. Und ja, aber für all die Leute, die so sind wie du und die dann irgendwie dieses Risiko eingegangen sind und die damit tierisch auf die Schnauze gefallen sind, von denen wird halt nichts erzählt. Und über die hört man halt nichts. Das heißt, man kann überhaupt nicht abschätzen, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass man, wenn man sich eben traut zu veröffentlichen und dafür finanzielle Investitionen zu tätigen und Kurse zu belegen, die irgendwie tausende Euros kosten. Man hat keine Möglichkeit abzuschätzen, wie wahrscheinlich es tatsächlich ist, dass dabei was rauskommt. Und um einen halt davon abzulenken, dass man eigentlich keine Ahnung hat, werden einem halt diese ganzen Erfolgsstories geschildert. Und das ist so wie Testimonials unter irgendwelchen Wuhu, Heilungs, bla bla. Ja, das hat meine Warzen verschwinden lassen. Und oh, ich hatte jahrelang Warzen und dann habe ich das benutzt und dann sind sie verschwunden. Und all diese Dinge. Ja. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Downer.
Ich denke, es kommt wahrscheinlich auch einfach hinzu, dass ne, viele Leute eben nicht gerne, also gerade wenn sie tatsächlich was erreicht haben, was sie gerne erreichen wollten, halt so ein bisschen verstimmt darauf reagieren, wenn man ihnen sagt, so naja, aber eigentlich ist halt irgendwie 80% von erfolgreich sein in egal was, ist halt normalerweise Glück.
Ja.
Na, so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Idee auf die richtige Weise umzusetzen.
Genau, und dann macht man gerne den fundamentalen Attributionsfehler und denkt sich so, nee, das liegt nicht daran, dass ich Glück habe, das liegt daran, dass ich alles richtig gemacht habe.
So. Ja, beziehungsweise ich kann das insofern verstehen, als dass das halt schnell so sein kann, wie du hattest ja nur Glück. So als hättest du dir keine Mühe gegeben, als hättest du da keine Arbeit rein investiert. Genau. Und das ist natürlich auch wieder nicht richtig. Und auch nicht fair. Genau. Ne? Also natürlich musst du dir die Arbeit machen und musst halt irgendwie schon dir auch den Arsch aufreißen. Das Problem ist halt nur, es ist kein Arbeit rein, Erfolg raus.
Genau.
Diese Gleichung funktioniert halt so nicht. Also du musst halt all die Arbeit investieren, aber ob du tatsächlich dafür auch was rausbekommst, hängt halt zu 80% von Faktoren ab, die du nicht beeinflussen kannst.
Genau.
Und das ist halt beängstigend, weswegen halt viele Leute, glaube ich, sich gerne erzählen lassen, dass das alles nicht stimmt. Und wie gesagt, viele Leute, die das dann halt so ein bisschen auf die Spitze treiben und vielleicht auch zu Recht so ein bisschen verbittert sind, kommen dann halt auch gerne mal auf diese Art von wegen, ja, du hattest ja nur Glück. Warum bist du besser als ich? So als hätte der andere überhaupt keine Arbeit rein investiert und als wäre seine Leistung überhaupt nichts wert. Und beides ist halt nicht zutreffend.
Ja, Ja, es kommt dann, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, den nächsten Punkt, so Self-Enhancing Transmission. Das heißt also selbstverbessernde Kommunikation. Das heißt, man stellt sich selber gerne positiv dar und ne, bedient sich gerne des fundamentalen Attributionsfehlers, wenn es um einen geht. Und man erzählt halt auch wesentlich lieber über das, was man richtig gemacht hat und das, was funktioniert hat, als über das, was nicht so geklappt hat. Während aber, und das finde ich halt schade, zu hören, was hat denn nicht geklappt, was hat denn nicht funktioniert, wo bist du denn auf die Schnauze gefallen? Das zu hören, ist es so viel, finde ich, so viel wichtiger, als nur zu hören, was denn geklappt hat. Weil die Frage, rauszufinden, warum hat das denn da geklappt? Wo sind denn irgendwie diese 20%, die man tatsächlich beeinflussen konnte? Die zu finden und die sinnvoll zu beeinflussen, das kann man ja nur, wenn man rausfindet, wo die sind und wie man da auf die Schnauze fliegen kann und wie man das verhindert. Und so in so Workshops und sowas wird halt weniger aus der eigenen Erfahrung erzählt und der eigene Lebenslauf dargestellt, sondern es wird so gesagt, so ja, andere Leute machen das so und so und deshalb ist das falsch und ich habe das ja anders gemacht und das hat geklappt und deshalb ist es richtig. Also weißt du, es werden die Erfahrung von verschiedenen Menschen nebeneinander gestellt und gesagt, dass bei denen hat es nicht funktioniert, weil sie das anders gemacht haben als ich. Weil bei mir hat es ja funktioniert, deshalb muss es daran liegen, wie ich es gemacht habe. Verstehst du? Während die Leute, für die es nicht funktioniert hat, die dann vielleicht später erzählen, warum es dann funktioniert hat, das auf eine andere Art und Weise funktioniert hat als bei der anderen Person. Und, ja. Und von daher ist es so mit Skepsis zu genießen. Und auch wie du sagst, ja, natürlich, die Leute, die Erfolg hatten, die haben diese 20% notwendige Arbeit da reingesteckt. Und ja, deshalb ist es auch nicht fair zu sagen, du hattest ja nur Glück. Aber es ist auch unfair zu sagen, du hast ja bloß keinen Erfolg, weil du hast ja nicht genug Arbeit reingesteckt. Und dann hast du aber 20% reingesteckt und die 80% Glück hattest du trotzdem noch nicht. Ja? Genau.
Ja,
und
stimmt.
Nächste? Nächster Punkt.
Ja.
Oder wolltest du noch?
Ja, was? Also was ich sagen wollte, passt irgendwie so ein bisschen auf beide Punkte. Ich denke, es ist halt schon zu beobachten, immer mal wieder, dass es halt auch so ein Bedürfnis gibt, Leuten dabei zuzuhören, wie sie halt tatsächlich mal von ihren Erfahrungen des Scheiterns halt irgendwie sprechen.
Ja.
Also bei Twitter habe ich das schon öfter gesehen, wo dann halt auch irgendwie ab und zu mal so tatsächlich berühmte AutorInnen darüber sprechen, so, ja, sorry, aber ne, ich habe jetzt irgendwie, bin ich irgendwie New York Times Bestseller, aber mein erstes Buch haben halt irgendwie 100 Leute gekauft. Mhm. Ne, so zum Beispiel. Ja. Oder das tatsächlich mal über, also, ich sage jetzt mal, ehrlicher über Verlagswesen und davon leben können,
ja, vor allem
gesprochen wird. Dass halt, ne, dass halt viele Leute halt sagen, so ja, ich habe meinen Brotjob aufgegeben, aber ich lebe nicht davon, dass ich Bücher schreibe. Ich schreibe Bücher und ich bin Freelancer und ich arbeite jetzt als irgendwie Lektor und Übersetzer und außerdem habe ich noch ein Patreon und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal und alles Mögliche sonst. Ne, weil sich halt sonst, glaube ich, diese Geschichten von dem 1%, die halt irgendwie über Nacht berühmt werden und danach nie wieder quasi arbeiten müssen, sich halt so ein bisschen als Normalzustand festsetzen in den Köpfen der Leuten, weil ne, die Information, die man available hat, kommt einem logischer vor. Das haben wir ja eben schon besprochen.
Genau, und es ist einfach so, man sieht so viele Leute, die erzählen, wie sie mit ihrem Erstling totalen Erfolg hatten. Und total viele Leute irgendwie mehrere Verlage haben wollten und es irgendwie ist immer noch in Print und es ist irgendwie total toll. Aber das ist so selten, dass ein Erstling mehr ist als irgendwie ein Erstling und ein erster Versuch. Und dann eben von Leuten zu hören, die sagen so, ja, ich habe erstmal 3 Bücher geschrieben und dann bin ich erfolgreich geworden mit dem 4., weil da hatte ich dann raus, wie es geht. Und da habe ich dann irgendwie, bin ich dann später meine früheren Werke auch noch losgeworden, weil ich sie nochmal überarbeitet habe und irgendwie mein Name die Leute gezogen hat und dann eben meinen anderen vorherigen Büchern eine größere Chance gegeben wurde von mehr Leuten, die dann irgendwie die doch ganz gut gefunden haben. You know? Und das wird halt selten nicht erzählt. Genau.
Ja, und ich bin halt immer ganz froh, wenn es halt tatsächlich Leute tun, weil, also ne, gerade auch im Bereich YouTube und so, also AuthorTube, gibt es halt auch viele Leute, die ab und zu schon mal ja einfach so ein bisschen ehrlicher erzählen, wobei das natürlich auch so ein bisschen, und da kommen wir wahrscheinlich so in den Bereich Self-Fulfilling Prophecy auch mit rein, so öffentlich scheitern ist halt auch was, das kann ich verstehen, dass man das nicht gerne tut. Beziehungsweise sich halt so ein bisschen angreifbar zu machen. Das ist halt irgendwie so, natürlich will man seine unüberarbeiteten Texte nicht ins Internet stellen, damit Leute sich das irgendwie angucken können, weil, oh mein Gott, die sind halt scheiße.
Ja, aber oh Gott,
also,
ich würde so
in der Rohfassung.
Ich würde so gerne, so gerne. Und deshalb habe ich auch so lange nach dieser Kurzgeschichte gesucht, von der es irgendwie von einer recht berühmten, bekannten Kurzgeschichtenautorin, deren Name mir natürlich jetzt nicht einfällt, die ein paar von ihren Geschichten in mehreren Versionen rausgegeben hat und eben überarbeitet hat. Und ich wollte so gerne diese beiden Texte nebeneinander legen und vergleichen und gucken, was sie geändert hat. Ich fände das so, so geil. Und ich überlege auch wirklich, wenn ich das Prinzip der Schönheit mal rausgebracht habe und es irgendwie mal so öffentlich verfügbar ist, dass ich dann halt auch die Rohversion mal ins Internet stelle und sage so, hier, damit hat das angefangen. Alle, die ihr jetzt da sitzt und denkt so, oh, was ich gerade schreibe, ist doch scheiße. Bitte, tut mir den Gefallen und guckt mal in dieses Buch rein. Und sagt mir, seht mir in die Augen und sagt mir, dass das nicht scheiße ist, was ich da geschrieben habe. Ja, da sind gute Stellen drin, was natürlich, ich habe ein Talent zum Erzählen, da sind gute Stellen drin. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so, dass ihr gute Stellen drin habt. Aber dazwischen ist ziemlich viel Schrott. Aber das ist normal. Und da wird halt mit Übung und Lernen und mehr machen, wird da halt mehr draus. Und hier konkret auf Self-Fulfilling Prophecy zurückzukommen, die selbsterfüllende Prophezeiung. Das bedeutet, dass wenn ich erwarte, dass ich scheitere, dann werde ich wahrscheinlich auch scheitern. Wenn andere von mir erwarten, dass ich scheitere, werde ich wahrscheinlich auch scheitern. Und wenn ich erwarte, dass alles toll wird, dann wird es wahrscheinlicher toll, als wenn ich nicht erwarte, dass alles toll wird. Weil wenn ich erwarte, dass alles toll wird, gehe ich mit viel mehr Motivation und Elan und Einsatz ran, versuche mehr, gehe mehr Risiken ein, die ich nicht eingehen würde und Sachen, die ich nicht versuchen würde, wenn ich erwarten würde, dass das sowieso nichts gibt. Das heißt, die Einstellung und die Erwartung macht schon einen großen Unterschied dafür. Und ja, wenn man halt hingeht und sich denkt, ach, das ist sowieso 80% nur Zufall, aber du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du, ne, stell dir vor, du spielst nur einmal Lotto oder du spielst irgendwie jede Woche 100.000 Scheine Lotto. Da ist die Wahrscheinlichkeit doch noch mal ein bisschen höher, dass du gewinnst. Also wenn du dein Buch überhaupt nicht rausgibst und es in der Schublade versteckst und dir denkst, so, ach, das findet jeder scheiße, dann wird es niemand scheiße finden, weil es niemand liest. Aber es wird auch niemand toll finden, weil es niemand liest. Während, wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich stecke ja jetzt irgendwie 20% Arbeit rein und dann vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es macht mir Spaß und ich habe große Hoffnung und ich bin mit Elan dabei, ich vernetze mich, ich gucke, dass Leute davon hören, ich mache all diesen Kram, erhöht die Wahrscheinlichkeit. Und das ist jetzt so mein, nachdem wir mit so einem Downer angefangen haben, Und das irgendwie so negativ, so, ja, man hört ja nur von den Leuten, die es dann geschafft haben und von den ganzen Versagern hört man nichts und es ist viel wahrscheinlicher, dass du auch ein Versager wirst. Das ist auch mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, ist es immer noch wahrscheinlich, dass du nicht jemals, niemals vom Schreiben leben wirst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dein Buch liest und dass du irgendwie so ein paar Leute Spaß daran haben und du eben besser wirst und so, das wird wahrscheinlicher, wenn du dich halt engagierst und halt, wenn du auf die Schnauze fliegst. Und das ist der große Unterschied, der größte Unterschied zwischen Leuten, die was erreichen, was sie wollen, und Leuten, die nicht erreichen, was sie wollen, ist, dass die nicht auf die Schnauze fliegen, sondern die Leute, die was erreichen, sind die, die auf die Schnauze fliegen, die dann aufstehen, ihr Krönchen richten und weitergehen. So, weil wenn du liegen bleibst, hast du schon verloren. Und man muss jetzt natürlich wissen, wie gerne man auf die Schnauze fliegt, wie weh einem das tut und wie viel Kraft man hat, sich wieder aufzurappeln und so, und wie oft man irgendwie auf die Schnauze fliegen möchte, ehe man einsieht, okay, das hier ist irgendwie ein Hindernislauf, den ich jetzt nicht unbedingt bestreiten will. Aber nur weil man einmal auf die Schnauze geflogen ist, dann gleich liegen bleiben, ist kein Erfolgsrezept. So. Also ja, man kann definitiv, halt man kann auch, definitiv, ne? Sagen, wie man versagt. Versagen ist einfach, da gibt es ein ganz klares Rezept. aber halt diesem Rezept nicht zu folgen, bedeutet noch nicht notwendigerweise, dass man Erfolg hat, aber macht es 100% wahrscheinlicher. 1000 oder wie viel auch immer. Weil wie vielfaches von 0 ist 20? Also nicht. 20 mal wahrscheinlicher.
Ja, beziehungsweise ich finde, man kann halt so eine self-fulfilling prophecy halt auch so ein bisschen positiv für sich nutzen, indem man sich einfach, und ich meine, Das haben wir schon in so vielen Podcast-Folgen erzählt, aber ich finde es trotzdem immer noch mal wichtig, indem man sich halt auch seine eigenen Erwartungshaltungen hinterfragt und eben halt nicht dieses, ne, diese Success-Stories, so dieses unwahrscheinliche, ich werde ein Einhorn und dann werde ich ein Buch veröffentlichen und werde für immer ausgesorgt haben, weil ich spontan der nächste Stephen King werde oder so.
Ja.
So funktionieren Self-Fulfilling Prophecies wahrscheinlich nicht, aber wenn du tatsächlich dir überlegst, was dein eigentlicher Wunsch ist. Ich meine, es mag Leute geben, die tatsächlich Geschichten schreiben, weil sie reich und berühmt werden wollen. Ich würde diesen Leuten unterstellen, dass sie die falsche Karriere gewählt haben, weil in anderen Bereichen ist es sehr viel einfacher, reich und berühmt zu werden mit sehr viel weniger Arbeit. Yeah. Aber gut, anyway. Aber wenn man halt seine eigene Erwartungshaltung mal hinterfragt und dann feststellt, okay, was definiere ich denn als Erfolg? Und dann einfach so sagt so, okay, ich definiere als Erfolg, dass Leute mir zurückmelden, dass sie Spaß daran hatten, meine Geschichte gelesen zu haben. So. Das ist eine self-fulfilling prophecy, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wenn du die entsprechende Arbeit investierst und tatsächlich den entsprechenden Mut aufbringst, einfach mal deine Geschichte in die Welt zu entlassen, in welcher Form auch immer. Es muss ja nicht Verlagsveröffentlichung sein. Es kann ja auch irgendwie Squeak oder Wattpad oder was weiß ich. Ne, auf jeden Fall Leuten zugänglich zu machen. Mit der Erwartungshaltung dahinter, ich will, dass mir das Spaß macht, ich will, dass andere Leute Spaß daran haben, das zu lesen, ist das relativ wahrscheinlich, dass das auch passiert. Weil ne, man sich halt einfach tatsächlich Ziele gesetzt hat, die nicht mit diesen von 0 auf 1000, ich will damit irgendwie reich werden oder anderen, ich will halt irgendwie Millionen von Fans oder was, was man sich da irgendwie vornehmen kann, zu tun hat, sondern einfach mal so ein bisschen auf das Wesentliche runtergebrochen oder auf das, was tatsächlich irgendwie Erfolg für einen selber bedeutet. Und dann kann man so eine self-fulfilling prophecy auch sehr einfach für sich zum Positiven nutzen.
Ja. Vor allem.
Der kleine Monty-Hund möchte gerne dazu zustimmen, grunzen.
Ja, guck mal. Monty approved. Ja.
Genau, es ist halt Knautschnasen approved.
Sehr schön.
Ja. Möchtest du noch ein positives Schlusswort
finden? Möchte ich ein positives Schlusswort finden? Ja, die kognitiven Verzerrungen, die wir jetzt ausgiebig besprochen haben, sind natürlich Mindfucks und Abkürzungen, die im Alltag nicht unbedingt immer zum gewünschten Ergebnis führen, aber man kann sie halt auch benutzen, um effektiv zu erzählen und um zu beeinflussen, wie die Leserschaft einen Charakter wahrnimmt oder wie Charaktere einander wahrnehmen oder wie sie in einen Streit eintreten oder nicht. Und wenn es ums Veröffentlichen geht, mal eher skeptisch sein, aber nicht unbedingt gleich aufgeben. Würde ich sagen. Wäre so meine Zusammenfassung zum Schluss.
Vor allen Dingen keinen Bauernfängern auf den Leim gehen, die dir versprechen, dass es ein Patentrezept für Ruhm und Ehre gibt. Das gibt es nämlich nicht.
Wollen wir daran erinnern, dass wir beide unser erstes Buch in einem Druckkostenzuschussverlag veröffentlicht haben? Ach, das ist mir kürzlich so aufgegangen. So, oh Moment, das war ein Druckkostenzuschussverlag. Oh, aber ich muss sagen,
Man ist halt jung und dumm.
Ja, ich meine, mir ging es ja auch vor allem darum, dass ich das Ding einfach gedruckt in der Hand haben wollte. Und das war halt der schnellste und einfachste Weg. Und ich habe an dem Punkt...
Ja, heutzutage würde man sich einfach eine Online-Druckerei suchen und das Ding in zehnfacher Ausführung halt irgendwie selber auf... Genau. Ne? Aber es waren halt auch die frühen 2000er. Wir hatten ja noch nicht.
Genau.
Wir hatten das Internet gerade erst 2 Jahre. Wir kannten uns damit noch nicht aus.
Genau. Ah ja, ich weiß nicht. Druckkostenzuschussverlage sind ja schon wesentlich älter als das Internet. Ne? Weil auch Goethe musste für sein erstes Buch zuzahlen. Hast du das nicht gehört? Und deshalb, weil Goethe ein Vollidiot war, müssen wir jetzt auch alle Vollidioten sein. Aber
das Internet gibt einem mannigfaltigere Möglichkeiten, diese Dinge zu umgehen. Das wollte ich damit
sagen. Ja, heutzutage hätte ich es auch einfach Lulu in die Hand gedrückt und gesagt, hier, gib mir mal ein Exemplar und dann irgendwie den Rest machst du irgendwie online. Und ist mir eigentlich egal, weil ich glaube ja nicht wirklich dran, dass da was draus wird. Und ich war so geflasht, dass irgendeine Person, die ich nicht kannte, hat mein Buch gekauft. Das hat mich dermaßen geflasht, dass ich mir dachte so, what the fuck? Was stimmt denn mit dieser, wer kauft denn mein Buch? Wer macht denn sowas?
Ja.
Also, ja.
Wenn man Erwartungshaltungen anpasst, dann kann man sich auch über sowas freuen. Ist doch hervorragend.
Genau. Aber es war auf jeden Fall schön, mein Buch gedruckt in der Hand zu halten. Und
ja.
So ist das.
Gut.
Genau.
Dann erzähle ich jetzt noch, was wir nächste Folge machen.
Ja. Dann machen wir was, von dem ich echt null Ahnung habe. Aber ich kann sehr gut erzählen, was ich an Lyrik nicht verstehe. Beziehungsweise was es schwierig macht.
Spoiler, also. Ne? Nächste Woche sprechen wir in unserer kleinen Miniserie Back to Basics über Gedichte. Lyrik, wie man das schön auf geschwurbelt Deutsch sagt. Und ich werde versuchen, zumindest über die Theorie so ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe tatsächlich ja in meinem Studium auch so ungefähr, also allein für meinen Abschluss musste ich so ungefähr 50 Gedichte interpretieren.
Ja, ja, ja.
Also ich weiß schon ungefähr, wie das geht. Aber ja, dann werden wir gucken, ob wir tatsächlich auch praktischen Umsetzen können.
Es gibt akademische Regeln, wie man Gedichte interpretiert?
Ja, natürlich.
Wie krass ist das denn?
Es gibt akademische Regeln für alles.
Wie krass ist,
ob die so sinnvoll sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Nee, aber von denen musst du erzählen, weil du hast ja, als es um dein Anglistikstudium ging, hast du ja über Regeln, wie man Gedichte interpretiert und wie man irgendwie Bücher interpretiert und so, diese Inhalte, da hast du ja gar nichts drüber erzählt. Ich finde...
Da war ja auch der Fokus der Folge etwas.
Genau, anders. Aber ich finde, entweder machen wir das in der Lyrik-Folge, obwohl, nee, das führt zu weit für eine Back-to-Basics-Folge, ne? Also dann würde ich vorschlagen, dass wir eine Folge machen, in der du ganz, ganz germanistisch, ganz anglistisch, Germanismus wahrscheinlich auch nicht anders.
Ja, das ist egal.
Ist egal, auf jeden Fall im literaturwissenschaftlichen Ding uns mal erklärst, wie man vorgeht, wenn man so ein Buch interpretiert und so. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwie auch mal über Hermeneutik geredet haben und so. Das spielt ja da ja auch so ein Stück weit mit rein. Also ich glaube, so ganz unangesprochen ist das Thema noch nicht. Aber das fände ich echt interessant. So aus meiner Sicht als Praktikerin, was denn so die Theoretiker in ihrem Elfenbeinturm so denken, wie man ein Buch interpretiert oder ein Gedicht. Ja, finde ich gut. Super.
Ja, können wir gerne machen. Also wie gesagt, kann ich nächste Woche auch ein bisschen was zu erzählen, aber nächste Woche werde ich dann auch zumindest mal versuchen, ein paar praktische Erfahrungen von den 5 Gedichten, die ich irgendwie in meinem Leben mal geschrieben habe, zumindest beizutragen oder zumindest mal auszuführen, warum ich Gedichte schreiben schwierig finde.
Ja.
Weil das ist das sagt ja auch schon
viel. Ich würd auch schon gerne irgendwie hin und wieder mal Gedichte schreiben und habe mir da schon auch öfter Gedanken drüber gemacht, was denn jetzt da eigentlich los ist. Also so aus meinem eigenen Gehirn kann ich da dann doch schon noch was beitragen wahrscheinlich. Aber ja, werden wir sehen. Ne? Wenn am Schluss noch die 1,5 Stunden noch wir voll werden sind, gucken. Dann erzählst du uns noch, wie man Gedichte interpretiert.
Ja, also das eine ist vielleicht auch so ein bisschen mit dem anderen verquickt und so. Oh. Vielleicht ist es einfacher, als wir denken. Aber wir werden das auf jeden Fall versuchen.
Genau.
Mal. Und dann werden wir mal sehen, was dabei herauskommt. Im Zweifelsfall haben wir einfach sehr viel Spaß damit, unseren eigenen Dilettantismus offenzulegen. Das ist, also ich kann sehr gut über mich selber lachen, von daher ist das in Ordnung.
Aha. Aber ich muss sagen, ich habe zwei, drei Gedichte, auf die ich eigentlich ganz stolz bin, habe ich doch schon geschrieben.
Ja, siehst du. Da kommen noch die ganzen Dinge, die man wieder verdrängt oder vergessen hat.
Beide sind beide auf Englisch, aber egal.
Ich glaube, das wird eine lustige Folge. Ich glaube, das wird Spaß. Mhm. Ich bin jetzt einfach mal davon überzeugt. Das wird sehr lustig. Wir sehen das dann beim nächsten Mal.
Bis denn.
Macht's gut.
Ciao.